Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Seit letzter Nacht ist die 100. Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt online mit Spannung erwartet wegen der kurzfristigen Ausladung der Musiker Danger Dan und Igor Levit. Die Satiremacher sprechen in ihrer Sendung Klartext.
Um das an dieser Stelle gleich mal klarzustellen, wir sind nicht das ZDF. Wir teilen auch nicht die Einschätzung des ZDF.
Das heißt, wir sind im ZDF gegen das ZDF. Das klingt nach unentschieden, aber machen wir uns nichts vor. Wir haben in Wahrheit verloren.
Ja, wir sind zwar die Leiter der Anstalt, aber nicht die Leiter der Anstalt.
Gleich hören wir, ob die Jubiläumssendung der Anstalt gelungen ist. Dann geht's nach Paris, wo der älteste queere Buchladen in Gefahr ist. Und klar, wir verfolgen mit einem halben Auge das Finale der Fußball-WM. Mit beiden Augen guckt unser Reporter. Und sobald das Spiel zu Ende ist, rufen wir ihn an. Stand in der 88. Minute. Jetzt 0:0 Spanien-Argentinien. Das ZDF und die Ausladung des Musikers Danger Dan aus der Satire-Sendung Die Anstalt. Wir haben schon viel darüber gesprochen hier im Programm, haben den Song Keine Angst analysiert, darüber debattiert, ob man den Text als Aufruf zur Gewalt gegen Rechtsextremisten verstehen kann oder wie das ZDF inzwischen konkretisiert hat als einen Aufruf zu Selbstjustiz.
Schon am ersten Tag, wenn ihr die Party macht, besteht die Möglichkeit, dass es vor der Türe kracht. Also plant immer mit der Konfrontation. Habt Überraschungen dabei, wenn sie kommen. Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lass ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist dir klar, was zu tun ist? Ich sag nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Nanu.
Danger Dan wurde wegen dieses Textes kurzfristig vom ZDF-Intendanten aus der Sendung Die Anstalt ausgeladen. Debattiert wird, ob das Zensur war, ein Eingriff in die Kunstfreiheit oder genau die richtige und notwendige Entscheidung, um die Programmrichtlinien nicht zu verletzen. Die drei Macher der Satire-Sendung Max Uthoff, Maike Kühl und Klaus von Wagner halten die Ausladung für falsch, nennen die Entscheidung mutlos. Aber wie gehen Sie nun in Ihrer 100. Jubiläumssendung mit diesem Eklat um? Am Dienstag wird die Anstalt im ZDF ausgestrahlt, ist aber seit vergangener Nacht schon online im Streamingportal vom ZDF. Und für Fazit hat sich der Medienkritiker Matthias Dell die 70 Minuten angeschaut. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Nach den Debatten der letzten Tage ist man natürlich gespannt, wie die Satiriker das Ganze aufgreifen. Aber sie steigen ja erstmal ganz anders ein. Es ist die letzte Ausgabe der Anstalt vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Und deshalb setzt sie auch voll und ganz auf die Auseinandersetzung mit dem dortigen Programm der AfD. Ist das gelungen?
Naja, die Anstalt macht ja noch so eine ältere, klassische Form von Kabarett. Das merkt man den Gags schon leider an. Selbst die Selbstreferenziellen wirken da so etwas ältlich, wenn Lutz van der Horst aus der Heute-Show immer wieder auf die andere Satire-Sendung vom ZDF verweist, also auf die Heute-Show. Und diese geskripteten Programme, die dienen auch weniger eigentlich der Verspottung, so wie das im Kabarett ja üblich war, als der Informationsvermittlung, also was die AfD vorhat oder was auch in dem Gutachten über die Möglichkeiten eines erfolgreichen AfD-Verbotsantrags steht, das die Gesellschaft für Freiheitsrechte Ende Juni vorgelegt hat. Also die nicht so scharfen Gags sind da eigentlich nur Verpackung.
Und wie kriegen die drei dann die Kurve zu Danger Dan und der Ausladung aus der Sendung? Das haben sie ja angekündigt, soll auch ihr Thema sein.
Genau, das geht über auch so einen mittellustigen Sketch mit Max Uthoff als Friedrich Merz und Maike Kühl als Heidi Reicheneck, die danach Gemeinsamkeiten suchen sollen im Kampf gegen rechts. Auch das ist von der Satire her so unteres Mittelfeld, würde ich sagen, weil die Parodien von beiden nicht so richtig scharf sind und auch der Text der übliche Stehsatz aus diesen Positionen ist. Die Überleitung wird dann durch Musikvorlieben hergestellt, dass Uthoffs Merz also klassische Musik mag, wie zum Beispiel das Klavierspiel von Igor Levit und Kühls Reicheneck eben Danger Dan, und dann schwenkt die Kamera zu Klavier und Mikrofon, hinter denen die beiden dann aber fehlen. Und es bleibt so für eine Minute ungefähr ruhig. Und da merkt man, dass das eben auch als Überleitung wohl tatsächlich gedacht war. Bloß, dass halt jetzt die Schweigeminute folgt.
Irgendwann treten diese drei Satiriker ja dann fast raus aus ihren Kunstfiguren und formulieren im ZDF gegen das ZDF ihre Haltung.
Jetzt mal ehrlich, man könnte das schon als Aufruf verstehen.
Zu was?
Ja, zu Selbstjustiz und zu Gewalt. Und das ist ja nicht das Mittel unserer Wahl.
Ich sehe das auch so. Jetzt ist es wirklich so, der Satz, wir wollen keine Selbstjustiz, ne, der ist ein Satz, der sich in München ganz selbstverständlich sagt.
aber in manchen Gegenden Ostdeutschlands eben nicht mehr, weil da ein Klima der Angst und Einschüchterung durch Rechtsextreme herrscht. Das hat uns nicht nur Danger Dan erzählt, sondern auch Aktivisten der Initiative Polylux und die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuß.
Das ist genau die spannende Frage. Was passiert, wenn der Staat sein Gewaltmonopol nicht durchsetzt und Menschen ungeschützt sind vor Nazis? Wer springt da ein? Und was würden wir da tun?
Und ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, wie wichtig diese Debatte ist. Und deswegen hätten wir uns sehr gewünscht, dass der Künstler bei uns auftreten darf. Wir hätten es als öffentlich-rechtliche Pflicht angesehen, das Lied zu präsentieren und danach zu diskutieren.
Ja, wie ist das, Matthias Dell? Haben die drei, wie sie es selbst einordnen, verloren?
Also es ist verdienstvoll, dass die da so selbstkritisch sind, aber die Formulierung wirkt eben auch etwas übertrieben, weil durch die Ausladung des ZDF das Thema ja viel größer geworden ist in der Öffentlichkeit und die Debatte, auf die Maike Kühl da aus ist, eigentlich viel stärker geführt wird. Dass wir jetzt zum Beispiel über eine Sendung reden, von der wir am Dienstag vielleicht pflichtschuldig Notiz genommen hätten, ist ein Beispiel dafür, was das eben an Debattenverschärfung gebracht hat. Und was die drei da machen, ist ja das, was angeblich nicht möglich gewesen sein sollte in der Sendung. Sie zitieren den Text, der nicht gesungen werden darf, und diskutieren ihn durch. Also wenn hier jemand verloren hat, dann ist es meines Erachtens zuerst die Geschäftsleitung des ZDF, die wie so häufig beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich erinnere an Thilo Mischke oder auch diesen KI-Skandal beim ZDF kürzlich, es einfach nicht schafft, in solchen Fällen kommunikativ souverän aufzutreten, sondern immer hinterherhinkt und das Kind dauernd in den Brunnen fällt, ohne dass das ZDF da irgendwas im Griff hat.
Am Ende der Sendung, die Anstalt, nimmt das ja dann noch eine ganz andere Wendung. Da treten Figuren aus der Geschichte auf, unter anderem der jüdische Verfassungsrechtler Karl Löwenstein, der sich aus dem Exil für eine wehrhafte Demokratie und gegen das NS-Regime engagiert hat. Er sprach von einer Militant Democracy, einer militanten Demokratie. War das so eine Art Joker gegenüber dem ZDF, also ein Ersatz für den Song von Danger Dan?
Das war sicherlich der stärkste Teil der Sendung, weil eben dieser Karl Löwenstein, gespielt von Gisa Flake, und dessen Konzept, das wir eher als die wehrhafte Demokratie hierzulande kennen, eigentlich doch ziemlich unbekannt ist. Oder auch der Auftritt des einstigen CDU-Innenministers Robert Lehr, gespielt von Van der Horst, der Anfang der 1950er Jahre ein erfolgreiches Verbotsverfahren gegen die SRP, also eine rechte Partei, eine nationalsozialistisch gestimmte sozialistische Reichspartei, angestrengt hatte. Das sagt dann eigentlich ziemlich deutlich, es geht doch, Politik muss halt handeln, von den Möglichkeiten Gebrauch machen, die ja das Grundgesetz gibt. Und warum das nicht geschieht, ist eigentlich die viel spannendere Frage, als jetzt ewig über diese Rechtmäßigkeit der Ausladung eines Lieds zu debattieren, das überall zu hören ist.
Das ZDF hat ja gestern auch einen Aspekte-Spezial zu dem Fall gesendet. Motto: Was darf man wo noch singen? Darin auch den Song vorgestellt, die juristische Auslegung ausgebreitet, die Begründung des ZDFs und Stimmen, die Danger Dan und die Macher der Anstalt vertreten. Hat das Aspekte-Spezial ersetzt, was die Anstalt hätte machen wollen?
Also ersetzt insofern, als dass das Lied, was eben nicht gesendet werden durfte, laut Programmrichtlinie dann doch nochmal in Ausschnitten eben auch im ZDF zu hören
war. Immer wieder und wieder.
Wegen diese, genau, also eigentlich der genaue dieser Streisand-Effekt. Dass die Sendung selbst war eher so ein viertelstündiges sowohl als auch, in dem weise Männer mal dies und mal das sagen. Wenn es wirklich nur eine Diskussion unter Rechtswissenschaftlern gewesen wäre, hätte es vielleicht was gehabt. Aber wieso da jetzt der Fokus-Kolumnist und ZDF-Moderator Jan Fleischhauer unbedingt zu gefragt werden soll, dessen ganzes Geschäftsmodell ja nur auf Trollerei besteht und unter komplexen Vergleichen. Das führt dann wieder zu dem Problem, dass das ZDF bei der Ausladung hatte, nämlich zu glauben, man kann sich da irgendwie schadlos halten. Insofern ist dieser Kritikpunkt von den dreien, dass es mutlos ist, auf jeden Fall richtig. Denn die Frage wäre ja auch, was wäre denn dem ZDF passiert, wenn im Rahmen einer Satire-Sendung ein Lied gespielt wird, das so und so gesehen werden kann? Die Programmbeschwerden zur Diffamierung, das ist nur ein Beispiel von Bürgergeldempfängern in einer ZDF-Reportage von vor kurzem, die kriegt Norbert Himmler ja auch weggeredet. Also bleibt da schon so eine Hasenfüßigkeit über, die man schon kritisieren kann.
Und unterm Strich jetzt, kurz bitte, ist der Song hilfreich gegen wachsenden Rechtsextremismus?
Ich würde sagen, das Lied hat zwei Zwecke. Das eine ist, ihr wisst ja, was gemeint ist. Also es richtet sich sowieso nicht an Jan Fleischhauer, sondern an eine bestimmte Gruppe von Menschen, die dadurch Empowerment erfährt. Und das andere ist, was jetzt auch funktioniert hat, dass es halt praktisch eine bürgerliche Öffentlichkeit, zu der so ein Mensch wie Danger Dan eben eine Scharnierfigur ist, spätestens seit seinem Kunstfreiheit-Lied, dass die plötzlich mit so einem antifaschistischen Organisationsform-Dings konfrontiert wird. Gibt zwar auch viel Ablehnung, aber das ist in der Debatte und das ist vielleicht das, was man sagen kann, was diese ganze Aktion auf jeden Fall erreicht hat.
Der Medienkritiker Matthias Dell über die Jubiläumsausgabe der Satire-Sendung Die Anstalt. Diesmal heißt sie Die Antifanstalt. Dienstagabend zu sehen im ZDF und schon jetzt im Streamingportal. Danke fürs Gespräch.
Bitte sehr.
Viele unabhängige Buchläden haben es schwer. Zu stark ist die Konkurrenz des Onlinehandels und großer Ketten. Nicht nur in Deutschland schrumpft die Kundschaft, in den kleinen Buchhandlungen einkauft. In Paris ist jetzt eine Institution vom Verschwinden bedroht. Die Buchhandlung Les Mots à la Bouche, spezialisiert auf lesbische, schwule und queere Literatur. Ein Hilfeschrei in den sozialen Medien hat auch die Presse angekurbelt und kurzfristig zu großer Solidarität der Kunden geführt. Das hat sogar zum Aussetzen der Miete geführt. Doch was passiert, wenn diese von der Kommune unterstützte Sofortmaßnahme, wenn die am Ende des Sommers wegfällt? Dirk Fuhrig hat den traditionsreichen Buchladen in der Nähe der Place de la République besucht.
Es ist Sonntagmorgen, als ich Les Mots à la Bouche besuche. Der Name bedeutet so viel wie »Das Wort liegt mir auf der Zunge«. Um 11 Uhr drängen sich schon etliche Leute um die Büchertische in dem schmalen Raum.
Alors tous les jours sont un beau moment pour acheter des livres chez nous, évidemment, mais...
Jeder Tag sei ein guter Tag, um hier ein Buch zu kaufen, scherzt Nicolas Van Stock. Der Buchladen hat 7 Tage die Woche auf. Nicolas ist einer der Eigentümer des mittlerweile als Kollektiv geführten, traditionsreichen intellektuellen Treffpunkts, einem der ersten queeren Buchläden, nicht nur Frankreichs.
Ja, ich glaube, wir waren sogar der erste in ganz Europa. Da müsste man mal nachforschen. Seit 1980, damals im 18. Arrondissement, 1983 dann im Marais. Dort hat der Buchladen dazu beigetragen, dass das Marais sich zu dem Viertel für die Gay-Community entwickelt hat.
Aus dem seither extrem aufgewerteten und international gehypten Marais-Viertel musste der Laden 2020 wegziehen.
Entre-temps, le quartier était passé donc de quartier très populaire à quartier hyper, hyper gentrifié.
Die Mieten zwischen dem Pariser Rathaus, der Bastille und der Place de la République waren stark gestiegen. Auch viele Schwule und Lesben, also die Kernkundschaft, sind seither in das ebenfalls beliebte, aber wesentlich weniger touristisch geprägte 11. Arrondissement umgezogen. Aber auch hier sind Les Mots à la Bouche jetzt in die Bredouille geraten. 5.500 Euro Miete pro Monat, das ist für jede unabhängige Buchhandlung ein harter Brocken.
Februar, März, April, das war eine echte Katastrophe. Wir hatten enorme finanzielle Probleme. Anfang Mai haben wir unsere Kunden in den sozialen Netzwerken aufgerufen, zu uns in den Laden zu kommen oder online bei uns zu bestellen.
Der Appell hat gewirkt vorerst. Seither kommen wieder mehr Leute in den Laden. Wichtig war auch die Unterstützung durch Lokalpolitiker, etwa den grünen Bürgermeister des 11. Arrondissements.
Die neu gewählten Abgeordneten hier in der Stadt haben sich die Unterstützung der LGBT auf die Fahnen geschrieben. Wir müssen abwarten, was daraus konkret folgt. Jedenfalls sind einige bei uns vorbeigekommen und haben uns Unterstützung zugesagt und ihren guten Willen bekräftigt. Und ja, es gab auch eine Sofortmaßnahme. 3 Monate mietfrei. Das hat uns wirklich enorm geholfen.
Nicolas führt mich die Regale entlang. Bücher von jüngeren Autoren wie Simon Chevrier, dessen Debüt Foto auf Anfrage auch gerade auf Deutsch erschienen ist. Daneben die Romane des etablierten Gallimard-Autors Jean-Baptiste Delameau. Didier Eribon, von der schwulen Literaturikone James Baldwin, hängt ein großes Porträt an der Wand. Obwohl alles ziemlich beengt ist, finden 3-mal die Woche Lesungen statt. Les Mots à la Bouche sind keine x-beliebige Buchhandlung, sondern ein wichtiger Treffpunkt für die queere Community. Prominenteste Stammgäste und Kunden sind Virginie Despentes und Édouard Louis, beide auch in Deutschland literarische Superstars. Oder der Philosoph Paul Preciado. Auch englischsprachige Gay Literature ist stark vertreten. Aus Deutschland hingegen kaum etwas. Buchhändler Nicolas Van Stock, der mit einem Deutschen liiert ist, findet das erstaunlich. Dabei steht er in engem Kontakt etwa zum Berliner Buchladen Eisenherz. Es werde zu wenig übersetzt. Caroline Ehmke war mal hier zu einer Lesung. Aber natürlich Ralf König, der international gefeierte Meister des schwulen Comics. Von dem haben sie hier einen halben Regalmeter im Angebot. An diesem Morgen ist das Publikum sehr international. Leute aus dem Quartier, französische und ausländische Touristen treffen sich hier in der Rue Saint-Ambroise Nummer 37. Zwar sind in Frankreich, ähnlich wie hierzulande, Schwule und Lesben heterosexuellen Beziehungen nahezu gleichgestellt, aber die Besorgnis vor einem Abdriften ins Illiberale angesichts der hohen Umfragewerte für die rechtsextreme Partei Rassemblement National ist auch bei dem eigentlich so optimistisch wirkenden Nicolas Vanstock spürbar. Wenn eine für die queere Community derart prägende Institution wie dieser Buchladen schließen müsste, wäre das ein fatales Signal.
Das wäre ein direkter Angriff auf unsere Freiheit, ein Rechtsruck. Es würde all jene bestätigen, die sagen, Schwule und Lesben sind mir egal, solange ich von ihnen nichts höre.
Der Buchladen hat über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen, dass die Stimmen von schwulen und lesbischen Schriftstellern in Frankreich gehört und verbreitet wurden. Nur wenn die Unterstützung weitergeht, werden Lemoine Labouche in 4 Jahren ihr 50. Jubiläum als Speerspitze der homosexuellen Befreiung feiern können.
Muss Europas ältester queerer Buchladen schließen? Hoffentlich nicht. Dirk Furich über Lemoine à la Bouche in Paris. Das Fußball-WM-Finale Spanien-Argentinien ist inzwischen in der Verlängerung 0:0, noch immer. Bin gespannt, wie wir das Fußballgespräch noch in dieses Fazit bekommen.
Das Provisorium lebt am längsten. Berühmte Zwischenlösungen.
Heute schauen wir in unserer Sommerserie also nach Landshut, um die 70 Kilometer nordöstlich von München gelegen. Dort gibt es seit 12 Jahren ein Kulturprovisorium. Das Stadttheater spielt seitdem in einem Zirkuszelt. Wie das funktioniert und warum es so lange dauert, hat sich unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone angeschaut.
Landshut ist eine stolze Stadt aus Stein und Fels. Hoch oben die Burg Trausnitz aus dem 12. Jahrhundert, darunter die Basilika St. Martin, ein lichtdurchflutetes Juwel der Spätgotik. Sogar die Bomber der Alliierten im Zweiten Weltkrieg haben die Altstadt weitgehend verschont. Nur das Stadttheater von 1841 am Ufer der Isar, nach seinem Baumeister Bernlochner genannt. Es schimmelt vor sich hin, mangels Stadtfinanzen und politischem Willen seit rund 12 Jahren. Und deshalb fahren die LandshuterInnen für Oper und Theater 4 Kilometer raus an den Stadtrand, wo auf einem Messezentrum mit großem leeren Parkplatz eine Art Zirkuszelt steht. Farblich nüchtern gehalten. Drin eine dreiflügelige Tribüne, eine Guckkastenbühne und die Schauspieldramaturgin Dana Dessau. Seit 24 Jahren am Haus.
Das ist hier der Hinterbühnenbereich mit Garderoben und Maske.
Dana Dessau bemüht sich nach Kräften, alles nach stinknormalem Theater aussehen zu lassen.
Und hier haben wir den Vorhang. Noch ein guter alter Handzug.
Zwischen Bühne und dem weiten Zuschauerraum der Orchestergraben.
Im alten Haus war der sehr klein und zu 2/3 unter der Bühne, also arbeitssicherheitstechnisch überhaupt nicht mehr genehmigungsfähig. Und deswegen, als wir hierher gekommen sind, die Musiker, die haben fast geweint vor Freude.
Keine Klimaanlage und keine Fluchtwege. Das waren weitere Gründe, warum der TÜV das alte Stadttheater dicht gemacht hat. 2014 war das. Dann kaufte die Stadt Landshut dieses gebrauchte Theaterzelt. Die Musiksparte des Landestheaters Niederbayern habe definitiv vom Umzug profitiert. Seitdem spielen sie Wagner-Opern. Ganz einfach, weil es jetzt räumlich geht. Und weil es im leicht hallenden Zelt auch noch klanglich was hermacht. Hier ein Ausschnitt aus der jüngsten Wagner-Produktion, dem Parzival.
Ich weiß, dass ich in einer der Endproben von Tristan und Isolde, ich hatte so diesen König-Ludwig-Effekt, der alleine in seinem Nationaltheater, in seiner Loge, sich Wagner-Opern hat vorspielen lassen. Und ich saß wirklich alleine hier so in der Mitte-Mitte-Tribüne. Und das war wie in einem Meer aus Klang zu sitzen. Und der ganze Klang strömte um mich herum und ich habe das wirklich körperlich gespürt.
Der Zeltsaal ist komplett barrierefrei. Und wenn es mal zufällig 5 Rollstühle mehr werden sollten, Platz im Zuschauerraum gibt es genug. Apropos Barrieren, auch mental sind die niedriger geworden. So ein Theaterzelt flöße weniger Respekt ein als das hohe Haus des maroden Stadttheaters. Dana Dessau hat einiges gelernt über ihr Publikum. Plötzlich waren bei der sonntäglichen Morgenmatinee zur Einführung in neue Produktionen 3-mal so viele Leute da. Der Hauptgrund, Hier gab es endlich kostenlose Parkplätze. Doch das Zelt hat auch einen großen Haken. Zu erleben, wenn man sich von Konrad Krukowski rumführen lässt, dem Geschäftsführer des Zweckverbandes Landestheater Niederbayern. Der bespielt neben dem Theaterzelt in Landshut auch die Stadttheater in Passau und Straubing. Plötzlich hört man ein lautes Grummeln.
Das ist jetzt
Das ist der Flughafen München. Der Flughafen München ist hier 40 Kilometer Luftlinie entfernt. Und ja, das ist so einer der vielen Wermutstropfen, die man hier im Zelt hat. Es ist halt nicht sehr gut schallisoliert nach außen hin. Das heißt, der Hubschrauber, das Flugzeug. Der Jugendliche, der am Wochenende auf den eher nicht so befahrenen Straßen um uns herum sein Moped mal so richtig austestet, Die sind schon auch gelegentlich wahrnehmbar in der Vorstellung.
Ganz zu schweigen vom Regen, der, wie Campingfreunde wissen, auf Zeltplanen ein regelrechtes Trommelfeuer entwickelt. In diesen Regenfällen wird die Aufführung unterbrochen. Und da wäre noch etwas, der geografische Faktor. Darauf weist Ursula Weger hin. Sie leitet den Verein der Landshuter Theaterfreunde mit 1800 Mitgliedern.
Die verkehrstechnische Anbindung, hier ist halt schade. Wenn das Theater aus ist, dann kann man halt mit dem Bus wieder in die Stadt irgendwie zurückfahren oder mit dem Auto, aber hernach noch miteinander weggehen, sich austauschen über das Stück, ist nicht möglich. Und gerade für ältere Leute ist es schon schwierig, in der Nacht dann mit dem Bus noch irgendwie in die Stadt wieder zurückzukommen.
Immerhin gäbe es Anzeichen, dass eine Mehrheit im Stadtrat einen großen Veranstaltungsort will, mit Bühne und einem festen Dach. Irgendwann also könnte auch das Provisorium-Theaterzelt ein Ende finden. Für die Dramaturgin Dana Dessau ist das aber Zukunftsmusik. Bis dahin behilft sie sich mit Galgenhumor.
Wenn irgendwann mal, weiß ich nicht, der Komet auf uns niederfällt oder die Atombombe gezündet wird, es wird drei Dinge geben, die das überleben. Das sind Kakerlaken, Scheibenkäse und das Theaterzelt.
Das Provisorium lebt am längsten. Morgen geht's in unserer Sommerserie weiter nach Krefeld. Der Krieg im Sudan seit 2023 ist eine der größten humanitären Katastrophen unserer Zeit. Der sudanesische Künstler und Grafikdesigner Ahmed Issa Maldin, der versucht, die Facetten dieses Krieges sichtbar zu machen. An der Schnittstelle von Kunst, Physik, investigativer Recherche und politischem Aktivismus. Hanna El-Hitami hat den Künstler in seinem Studio in Berlin-Lichtenberg besucht.
Auf dem Bildschirm zeigt Ahmed Issa Maldin Filmsequenzen, die er selbst animiert hat. Pilze mit dünnen Stielen und saftigen Kappen sprießen aus einem Panzer, aus einem U-Bahn-Abteil, aus einem VW-Käfer. Es werden immer mehr, bis sie das ganze Bild zugewuchert haben.
Der Pilz ist mein positiver Protagonist, der Held von allem. Was immer er versucht zu bewegen, egal welche Gewalt passiert, letztendlich wird der Pilz sich durchsetzen. Pilze sind widerstandsfähig, friedlich und stabil.
Wenn er von Pilzen spricht, meint der sudanesische Künstler nicht nur die kleinen Schwämme, die an der Erdoberfläche wachsen, sondern das Myzel, ein riesiges Stoffwechsel- und Kommunikationssystem, das Pilze unterirdisch verbindet. Er sieht darin die perfekte Metapher für eine widerstandsfähige Zivilgesellschaft, die Gewalt, Krieg und Unterdrückung trotzt, zum Beispiel in seiner Heimat Sudan.
Der Widerstand aus der Zivilgesellschaft, der sich in den meisten Ländern des globalen Südens formiert, basiert auf Dezentralisierung. Das schafft eine gewisse Resilienz. Ihre politische Arbeit endet nicht, wenn sie an einer Stelle unterdrückt wird. So funktioniert das Rhizom. Schneidet man es an einer Stelle ab, blüht es an anderer Stelle auf.
Seit April 2023 herrscht Krieg im Sudan. Der Machtkampf zwischen den staatlichen Streitkräften und der Miliz RSF hat eine der schlimmsten humanitären Katastrophen des 21. Jahrhunderts ausgelöst. In Ahmed Issa Maldins Arbeit taucht der Krieg immer wieder auf. Neben den Pilzen, die die Helden seiner Geschichte sind, gibt es einen zweiten Protagonisten, eine Art Gegenspieler. Gold, das weltweit nicht nur als Luxusgut verkauft wird, sondern auch für die Herstellung von elektronischen Geräten unverzichtbar ist. Trotz internationaler Sanktionen findet Gold aus dem Sudan nach wie vor seinen Weg in Fabriken in aller Welt und finanziert damit den Krieg.
Wir haben festgestellt, dass Gold direkte Auswirkungen auf das Ausmaß und die Brutalität der Gewalt in bestimmten Regionen hat. Dahinter steckt der Wille, diese Region zu erobern und zu kontrollieren. Wenn jemand den Konflikt im Sudan beenden möchte, dann muss er die Lieferkette unterbrechen. Denn von dem Gold profitieren die bewaffneten Gruppen indirekt.
Wegen der Gewalt, die sie nach sich ziehen, bezeichnet Ahmed Esameddin die Goldminen als Wunden in der Landschaft. Die Satellitenbilder, auf denen er ihre Lage bestimmt hat, tauchen in seinen Animationsfilmen immer wieder auf. Jetzt will er sie auch zu beweglichen Skulpturen machen. An diesem Sommernachmittag hockt Ahmed Esameddin auf dem Boden seines Berliner Studios. Er ist groß und drahtig, trägt Tattoos und einen silbernen Ring im Ohr. Er steckt Kabel in Leiterplatten, legt Batterien in eine Halterung, tunkt einen Sensor in eine Tasse Wasser. Vor ihm beginnt eine Konstruktion aus bunten Kugeln und Stäben, sich sanft zu bewegen. In Ahmed Esameddins Studio sieht es nicht aus wie in einem klassischen Atelier. Statt einer Staffelei steht hier ein 3D-Drucker. Statt Pinsel hat der 36-Jährige Schachteln voller Sensoren, Leiterplatten und Motoren. Als Kind eines Malers und einer Ärztin hat er sich schon immer gleichermaßen für Kunst und Physik interessiert und beides studiert, in Khartoum und Berlin-Weißensee. Außerdem ist seine Arbeit geprägt von politischem Aktivismus.
When I grew up in Sudan, Artist is something political.
Ich bin im Sudan aufgewachsen, wo Kunst politisch war. Kunst war nie ein Konsumprodukt, sondern eine politische Aktion. Künstler werden entsprechend verfolgt. Künstler zu sein war also immer auch politische Arbeit.
So, to be an artist, it was all the time a political work.
Zusammen mit dem Center for Ecological and Social Studies veröffentlicht Ahmed Esameddin regelmäßig Berichte über die militärischen und ökologischen Folgen des Rohstoffabbaus im Sudan. Damit und durch seine Kunst appelliert er an die internationale Gemeinschaft, die Profiteure des Krieges zur Rechenschaft zu ziehen.
Viele Menschen nehmen Kriege so wahr, dass sie nichts mit ihnen zu tun haben. Aber wenn man nachverfolgt, wo Produkte herkommen, dann versteht man, dass Kriege alle etwas angehen. Jeder Krieg, der auf dieser Welt passiert, hat etwas mit Waren zu tun, die wir konsumieren.
Sein Ziel sei nicht, den einzelnen Konsumenten ein schlechtes Gewissen zu machen, sagt er, sondern eine politische Debatte anzustoßen, aus der vielleicht Veränderung entstehen kann.
Widerstandsfähige Pilze, der sudanesische Künstler Ahmed Esameddin, porträtiert von Hanna El-Ritami. Über Danger Dan und die Anstalt haben wir zum Auftakt unseres Fazits gesprochen und daran kommen auch die gedruckten Feuilletons vom Montag nicht vorbei. Wir ziehen die Kulturpresseschau jetzt einfach mal vor, dann haben wir danach noch Zeit fürs WM-Finale. 1:0 für Spanien, aber erst die Kulturpresseschau mit Tobias Wenzel.
Wird oder wurde da von links und von rechts zu Gewalt aufgerufen? Diese Frage bestimmt die Feuilletons vom Montag. Ist der Antifa-Song »Keine Angst« von Danger Dan ein Gewaltaufruf? Ja, meint Alan Posener von der Welt. Es sei richtig, dass das ZDF den Auftritt von ihm und Igor Levit in der 100. Folge der Satiresendung »Die Anstalt« untersagt habe. Das Lied sei »so geistig arm, so naiv«. Das ist aber auch gefährlich, weil es geistig arme und naive junge Menschen auffordert, sich strafbar zu machen, ihr Leben zu ruinieren, für nichts und wieder nichts. Ganz anders Andreas Fanisadeh in der Taz. Manche Kommentatoren würden eilfertig übersehen, dass Danger Dans Worte im künstlerischen Kontext eines Liedes gefallen seien. Für Posener von der Welt ist das Ende aber vielsagend. Der Song endet mit einem Gruß an inhaftierte Linksterroristen der Leipziger Hammerbande um Lina E., die mit Schlagstöcken, Bierflaschen, Pfefferspray, Laserpointern und eben Hämmern wirklich oder vermeintliche Neonazis angegriffen hat. Fanisadeh von der Taz versteht diesen Gruß dagegen als etwas koketten künstlerischen Appell an eine allgemeine Solidarität. Ein Aufruf zur unmittelbaren stumpfen Gewaltanwendung sei es also nicht. Diese Deutung des Grußes an die linksextreme Hammerbande dürfte Michael Hahnfeld von der Frankfurter Allgemeinen als ähnlich abenteuerlich wohlwollend erscheinen wie die von Max Uthoff in der Anstalt-Jubiläumsausgabe. Es handle sich um die kreative Vorbereitung einer Notwehrsituation. Der Song »Keine Angst« rufe kaum kaschiert zu Gewalt auf, widerspricht Hahnfeld. Er bezeichnet die Anstalt-Satiriker als verblendet. Nun von links nach rechts. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Kabarettisten Uwe Steimle. Hat er zu Gewalt aufgerufen? Steimle hat bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Anspielung auf das Kanzleramtsporträt von Angela Merkel gesagt, im Moment hängt sie erstmal und wenn alle Stränge reißen oder der Nagel bricht, dann stellen wir sie an die Wand. Uns wird schon was einfallen. Außerdem sagte er, wenn ich Friedrich Merz sehe, frage ich mich manchmal, wo ist eigentlich Stauffenberg, wenn man ihn mal wirklich braucht? Ich halte Uwe Steimles Äußerungen für schändlich und niederträchtig, schreibt nun der Schauspieler und Autor Matthias Brandt in der Süddeutschen, also für die Ausgabe vom 20. Juli, dem Tag des missglückten Stauffenberg-Attentats auf Hitler. Er, Steimle, hat Bilder der Ermordung und Hinrichtung der Menschen des Widerstands gegen den Nationalsozialismus mit lebenden demokratischen Politikern verbunden. Und der Name eines Mannes, der im Kampf gegen eine mörderische Diktatur sein Leben ließ, wurde dabei zur Pointe einer AfD-Veranstaltung, schreibt Brandt. Wir sollten uns nicht mit dem Mut dieser Menschen des Widerstands schmücken. Unsere Aufgaben sind so viel kleiner. Einem Satz widersprechen, nicht mitlachen, eine Verharmlosung nicht durchgehen lassen, schreibt Matthias Brandt in der SZ. Genau dies ist also der Moment, Nein zu sagen. Zum Schluss noch etwas Leichtes. Wenn sie privat in der Öffentlichkeit unterwegs ist, wünscht sich Elke Heidenreich oft, nicht erkannt zu werden. Für die Süddeutsche erinnert sie sich, wie sie einmal so angesprochen wurde. Gell? Was? Sie sind's? Ich seufze. Ja. Aber gell, Sie sind nicht die Amelie Fried. Nein. Das dachte ich mir, aber die schreibt auch so schön. Ja. Dass Frauen so schön schreiben, ich könnte das nicht. Sie schreiben auch, gell? Ja. Was schreiben Sie denn so?
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Spanien führt 1:0 gegen Argentinien, aber wird Spanien auch tatsächlich der neue Fußballweltmeister? Noch läuft das Spiel in den letzten Zügen. Mal gucken, vielleicht gibt es sogar noch Elfmeterschießen im MetLife-Stadion in New Jersey. Christoph Biermann verfolgt die WM und ihr Finale für Fazit. Er schreibt unter anderem für das Magazin Elf Freunde. Hallo, guten Abend. Hallihallo, wir können uns nicht hören. Woran liegt's? Hier, jetzt, hallo.
Können wir uns jetzt hören?
Jetzt können wir uns hören. Kein Wunder.
Ja, schönen Abend.
Aufregender Abend, oder?
Ja, also ein sehr, sehr, sehr zähes WM-Finale haben wir bislang gesehen.
Zäh inwiefern?
Weil es einfach relativ wenig Torchancen gab, die ganze Sache sehr einseitig gewesen ist. Argentinien hat bis jetzt keinen Torschuss abgegeben. Wahrscheinlich einzigartig in der Geschichte aller WM-Finals. Spanien hat auf die Art und Weise, wie sie gut durch dieses Turnier gekommen sind, sehr kontrolliert, mit sehr, sehr viel Ballbesitz, den Spaniern, was weiß ich, eigentlich jede Chance geraubt. Und trotzdem, es war ein relativ freudloses Spiel mit vielen kleinen Nickeligkeiten. Also sicherlich kein WM-Finale, an das wir uns lange noch mit großen Augen erinnern werden.
Zwischendrin habe ich mal gehört, der Platz, der sei wie ein Teppich auf einer Kegelbahn.
Ja, also der Platz ist, das kann man auch sogar im Fernsehen sehen, dass die Bälle nicht richtig rollen, nicht richtig Tempo kriegen, dadurch, dass der Platz sehr hart zu sein scheint, sehr viel hoppeln, also nicht die beste Bühne fürs größte Spiel des Weltfußballs.
Haben Trump und Infantino die Geschäfte und Shows dem Fußball die Show gestohlen? Darüber wollen wir natürlich auch sprechen, denn es ging ja heute schon mal los mit einer großen Abschiedszeremonie. Donald Trump ist erstmals im Stadion, will wohl selbst nachher den Pokal übergeben. Und Hollywood-Star Tom Cruise sprach auf dem Fußballfeld die Begrüßungsworte kurz vorm Anpfiff. War das eine ganz andere Atmosphäre als bei anderen WM-Spielen?
Es war eine andere Atmosphäre natürlich als bei den normalen WM-Spielen während dieser WM, aber auch eine ganz andere Atmosphäre als bei den WM-Finales der letzten Jahrzehnte. Denn die FIFA hat sich da sehr stark an die Idee eines Super Bowl-Finales, wo zum Beispiel die große Halbzeitshow zum Erkennungszeichen dieses Events dazugehört. Und das hat es ja dann gegeben mit Madonna und Burna Boy und Shakira und Ted Lasso und so weiter. Eine Show, mit der die FIFA quasi gegen ihre eigenen Regeln verstoßen hat. Denn eine Halbzeitpause soll normalerweise eine Viertelstunde dauern, 15 Minuten. Da gibt es schon ein bisschen Spielraum. Aber der ist massiv überzogen worden, um eben diese Show liefern zu können.
Infantino hat das angekündigt als ein historisches Ereignis. Er meinte das positiv.
Er meinte das positiv, aber man sieht, dass da die FIFA bei dieser WM doch viele ihrer integralen Ideen über das Spiel gestellt haben. Also der stärkste Eingriff ist natürlich der gewesen, als der amerikanische Spieler Balogun, der vom Feld gestellt worden ist, auf Intervention von Donald Trump dann im nächsten Spiel wieder mitmachen konnte. Das ist im Grunde genommen ein Tabubruch und ein Bruch mit den Regeln, die im Grunde genommen eigentlich auch dazu hätte führen müssen, dass reihenweise Verbandspräsidenten den Rücktritt von Gianni Infantino, dem FIFA-Präsidenten, hätten fordern müssen.
Was bleibt denn jetzt von dieser WM?
Dass sie wie dieses Finale viel zu lang, viel zu überladen und ich fand trotz einiger wunderbarer Spiele, trotz einiger wirklich sympathischer Underdogs eine WM gewesen ist, die mit so ein bisschen dem Gefühl des Quälenden einzurückgelassen hat.
Quälend, was hat sie gequält?
Die Länge, die Qualität der Spiele, die Umstände, also das fing ja schon an mit, dass Fans aus bestimmten Ländern nicht einreisen durften, dass ein somalischer Schiedsrichter, weil er angeblich terrornah war, nicht einreisen durfte und so weiter. Also ein sehr politisiertes Turnier auch. Und wie gesagt, die 104 Spiele, das ist ja die größte WM aller Zeiten, sind dann halt auch einfach zu viel gewesen.
Gab es aber auch einen richtig schönen Fußballmoment?
Ja, es gab einige schöne Fußballmomente. Das Halbfinalspiel etwa zwischen Argentinien und England, das war schon epochal. Also als die Argentinier nochmal zurückgekommen sind und sich für dieses Finale, für dieses Endspiel qualifiziert haben, das war sicherlich ein großer Fußballhöhepunkt. Es hat auch einige andere schöne Spiele gegeben, Einzelleistungen, die wunderbar waren, Teams, die es toll gemacht haben, aber trotzdem, es war zu viel.
Hat diese WM trotzdem irgendwie die Latte verschoben für jede folgende Fußball-Weltmeisterschaft?
Ja, also es wird ja nicht kleiner werden. Es gibt ja jetzt schon die Überlegung, das Turnier auf 60 Mannschaften auszuweiten, was insofern fast eine logische Folge wäre, weil wir hatten ja jetzt die Konstruktion, dass dieses 16-Finale von den beiden Gruppenbesten plus einigen Dritten erreicht werden konnte. Das würde natürlich mit einem neuen Format mit 12 Mannschaften mehr dann anders aussehen. Dann hätte man Gruppen, wo die ersten zwei weiterkommen und die letzten zwei ausscheiden. Also es geht weiter in diese Richtung, in diese XXL-Richtung, in diese Field-Richtung. Und ich bin gespannt, ob zum Beispiel auch die Tendenz, dass wir ja die teuerste WM gesehen haben für die Zuschauer durch Dynamic Pricing, also wo die Preise sich anpassen an Angebot und Nachfrage und dadurch in die Höhe geschossen sind, ob wir das bei den nächsten Weltmeisterschaften auch sehen werden.
Christoph Biermann, nach dem heutigen Finale, das ja immer noch läuft, noch immer 1:0 für Spanien gegen Argentinien, das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem Rückblick. So, dann gönne ich Ihnen jetzt noch die letzten Minuten und ja, vielleicht das Elfmeter. Wollen Sie einen Tipp abgeben?
Also ich denke, dass es nicht noch zum Ausgleich der Argentinier kommt, dadurch, dass sie in Unterzahl spielen. Es ist ja einer der argentinischen Spieler vom Platz gestellt worden. Und ich denke, dass das dann jetzt die Spanier auch über die Ziellinie bringen.
Doch eigentlich schön für den europäischen Fußball. Ohne den diese WM doch gar nichts wäre.
Genau, aber sie wäre auch nichts ohne den südamerikanischen Fußball und den afrikanischen und den asiatischen. Dafür ist es eine Weltmeisterschaft.
Christoph Biermann, vielen Dank, schönen Restabend.
Ihnen auch. Tschüss.
Tschüss. Donald Trump hat angekündigt, die nächste Fußball-WM sofort wieder in die USA holen zu wollen. Aber 2030 wird erstmal in Spanien, Marokko und Portugal gespielt. 2034 ist Saudi-Arabien dann alleiniger Gastgeber. Ja, das war unser Fazit am Sonntagabend. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.